Hi, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute ist mit mir im Studio Caro Naumann und mein Name ist Anna Born. In dieser Folge sprechen wir über Teenager und Pubertät Teil 1. Und falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Hallo Caro, ich freue mich, dass du da bist.
Danke.
Wir sprechen heute ja über das Thema Pubertät und diese Phase stellt ja vieles auf den Kopf, nicht nur bei den Jugendlichen selber, sondern auch bei den Eltern, im System Familie allgemein. Und wir wollen heute ganz praktisch sprechen über Beispiele, über Situationen aus dem Familienalltag. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und diese Erfahrung mitbringst. Ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen freuen sich schon darauf, weil wir haben sehr oft schon Zuschriften bekommen. Könnt ihr nicht mal was zum Thema Pubertät machen? Mhm. Ja, in der Theorie können wir das. Also die Theorie können wir euch geben. Aber da unsere Kinder selber noch nicht in der Phase sind, freue ich mich, dich zu Gast zu haben, die wirklich sehr viel Erfahrung hat. Caro, du bist... Ich muss ablesen. Du bist Internatsleiterin bei einem Schulzentrum und du arbeitest als schulpsychologischen Dienst. Du begleitest Jugendliche, auch Eltern zu verschiedenen Fragen, ob zu Hause oder in der Schule. Mhm. Du bist Pädagogin, Lebens- und Sozialberaterin. Mhm. Du hast auch Theologie studiert.
Ja.
Du bist selbst Mutter von 2 Teenagern. Habe ich noch irgendetwas vergessen?
Nein, ich glaube nicht.
Okay. Deine Kinder sind wie alt?
17 und 15.
Okay. Ja, lass uns gleich mal mit der ersten Frage starten. Wir haben auch einen Aufruf gestartet, wo ja unsere Follower uns Fragen stellen konnten zu dem Thema. Eine Frage war, ich verstehe mein Kind nicht mehr. Mhm. Passiert das häufig? Ist das so... Dass man die, ja.
Ja, also ich denke, manchmal ist dieser Schritt praktisch vom Kindsein zum Erwachsenwerden einfach herausfordernd, sage ich mal. Und dann gibt es die eine oder andere Challenge und dann kann schon mal sein, dass man das Gefühl hat, bin ich jetzt im falschen Film, also wo ist eigentlich mein Kind hin? Das kann ich total nachvollziehen, ja, dass manchmal sich so anfühlt dann in verschiedenen Momenten. Aber das passiert ja nicht über Nacht. Das heißt also, dass vom Kind zum Erwachsenwerden und diese Pubertätsphase, das Kind wacht ja nicht am nächsten Tag auf und sagt, so, jetzt ist alles anders oder das Kind ist völlig anders.
Okay.
Sondern ist ja auch eine Entwicklung. Das heißt, ich glaube, man kann so ein paar, man kann so ein paar Zeichen sehen, sage ich mal, auch beim eigenen Kind, wo man ein bisschen gucken kann und dann merkt, okay, jetzt schon langsam verändert sich was, da tut sich was sozusagen. Und dann kann man auch ein paar Schritte überlegen, die man vielleicht ganz bewusst auch machen kann und sich ein paar Gedanken machen kann, vielleicht auch gemeinsam mit dem Kind, um da den Übergang ein bisschen besser herzustellen.
Mhm. Würdest du das dann so direkt mit dem Kind auch ansprechen, wenn du so Zeichen bemerkst,
ja,
ins Gespräch zu gehen?
Punktuell, also es kommt drauf an. Ne? Also das Schöne zum Beispiel beim Thema pubertierende Kinder ist ja auch, dass, das kennen wahrscheinlich auch viele, dass sie nicht immer Bock haben zu reden. Das heißt, nur weil ich jetzt sage, ich würde gerne mal mit dir ein Gespräch führen zu diesem oder diesem Thema, heißt es ja noch lange nicht, dass dann auch ein Gespräch stattfindet und schon gar nicht unbedingt ein produktives.
Ja, Caro, lass uns zur nächsten Frage kommen. Mhm. Uns haben auch Eltern geschrieben, die Tochter ist 14 Jahre alt und es gab immer eine enge Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter. Aber seit einiger Zeit ist diese Beziehung gereizt und die Tochter wertet die Mutter mehr ab oder die Mutter hat das Gefühl, sie ist plötzlich der Feind. Egal, was sie sagt, ist falsch. Was würdest du der Mutter raten?
Vielleicht ein bisschen die eigene Sichtweise auf die Situation ein bisschen zu variieren. Also ich verstehe, dass sich das manchmal so anfühlt. Das kann ich total nachvollziehen. Aber vielleicht kann man es auch so sehen, dass man versteht, dass die Kinder eine Art Sparringspartner brauchen in dem Alter. Und das ist eigentlich ein Kompliment, dass sie sich einen aussuchen sozusagen.
Kannst du das kurz erklären?
Also Sparringpartner, das kennt man aus dem Boxen, ne? Also wenn man trainiert sozusagen für den Kampf, für den eigentlichen Kampf, dann hat man einen Partner, mit dem man im Vorfeld eben so in den Boxring steigt und versucht so ein paar Moves zu machen und zu gucken, wie man vorwärts kommt. Und im Grunde ist es nicht so viel anders mit den Eltern und den Kindern. Ist jetzt vielleicht, das klingt so dramatisch, das meine ich nicht so, aber es ist schon, manchmal fühlt es sich an wie ein Kampf, ne? In der Pubertät zwischen Eltern und Kindern. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Kinder sich so wohlfühlen zu Hause, dass sie den Kampf zu Hause ansetzen und gucken, wie kann ich mich ein Stück weit auch mit meinen Eltern messen, sage ich jetzt mal, und da in die Konfrontation gehen und im Grunde auch Grenzen austesten, auch ausloten, wie weit kann ich wo gehen, wie ist dann, ist nämlich auch sowas, man hat ja immer das Gefühl, dass die Kinder in dem Alter die Meinung der Eltern gar nicht mehr zu schätzen wissen oder es interessiert sie gar nicht, dass man denkt. Das stimmt aber nicht. Also die meisten Kinder haben ein großes Interesse zu wissen, was ihre Eltern über Dinge denken und wissen das zum Teil auch schon, weil wenn es um grundsätzliche Sachen geht, ist ja nicht so, dass die mit 12 zum ersten Mal in die Familie kommen, sondern die wissen ja schon genau, welche Werte und welche Regelungen in der Familie da sind. Das heißt, das ist denen schon klar, die vergessen das auch nicht so schnell. Aber es ist notwendig, dass sie lernen, sich abzugrenzen. Es ist notwendig, dass sie bestimmte Werte einfach für sich in Frage stellen, dass sie selber darüber nachdenken, will ich das für mein Leben auch? Finde ich das passend? Dann das auch auszuprobieren. Manche mehr, manche weniger. Manche sind deutlich angepasster, manche gar nicht angepasst. Und schmeißen praktisch alles über Bord, so gefühlt als Eltern. Hat man den Eindruck, irgendwie nichts ist hängen geblieben von dem, was man mitgeben wollte. Aber wie gesagt, das ist alles ein Stück weit ein Austesten und ein Gucken, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Was passt für mich, was passt nicht? Und das ist nicht ein Abwerten von den Eltern eigentlich, aber es fühlt sich so an. Also ich kann das schon verstehen.
Also ist das eigentlich ein Übungsfeld?
Eigentlich ja.
Sie sich ausprobieren.
Eigentlich
ja. Du hast ja vorhin gesagt, die Meinung ist der Eltern ist es schon sehr wichtig. Was würdest du sagen, wie sollen die Eltern diese Meinung weitergeben? Also fragen, möchtest du einen Rat von mir oder einfach sagen, also was ist da so?
Das ist super schwer zu sagen, weil es eben auf die Situation ankommt. Also es ist halt wirklich so, dass manche von sich aus viel kommen und auch Sachen tatsächlich noch erzählen. Also ich habe ja zwei Kinder. Bei dem einen Kind ist es so, dass ich alles erzählt bekomme, ist kein Ding. Also nicht alles, ich bin nicht naiv. Also, aber,
ja, aber du bist
ich
sag mal, up-to-date.
Ich bin schon dran und kriege viel mit. Und beim anderen Kind ist es so, wie war die Schule? Gut. Okay, gibt es irgendwas Neues? Nein. Alles okay? Ja. Okay, und wer ich frage, stelle noch eine Frage mehr. Ja. Dann ist sofort ein, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock auf Reden nach der Schule, lass mich bitte einfach kurz in Ruhe. Also so, ja. Von daher, es kommt halt eben stark drauf an. Und dementsprechend würde ich sagen, je nach Kind, je nach Situation, je nach Uhrzeit, vielleicht kennen das auch manche Eltern, ich kenne das ganz viel aus dem Internat, ich bin auch Internatsleiterin eben bei uns, da ist es auch so, dass viele ganz spät am Abend kommen und plötzlich zum Reden anfangen. Also oft ist es so, dass die so abgelenkt sind vom Alltag, von Freunden, von Social Media, von weiß der Kuckuck was allem, dass sie dann am Abend nicht schlafen können, weil sie die Probleme beschäftigen und dann kommen sie plötzlich und fangen an zu reden. Und wenn man dann halt sagt, du, jetzt ist aber eigentlich gute Nacht, ne? Dann ist blöd. Also ich bin normal kein Fan von, lass die Kinder uns sagen, wann wir, wie wir das jetzt alles machen wollen im Setting. Aber bei den Jugendlichen muss ich ganz ehrlich sagen, sind Eltern nicht sehr schlau, wenn sie die Spots, die ihre Kinder ihnen geben, umzureden, weil sie plötzlich kommen und sagen, jetzt möchte ich sprechen. Dann zu sagen, nee, jetzt bin ich aber gerade beschäftigt oder jetzt habe ich gerade keine Lust. Also nochmal, ich halte nichts davon. Also bei mir ist das oft so gewesen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, wenn du eine Freundin hast und ihr telefoniert miteinander und dann kommt nonstop das sechsjährige Kind irgendwie dazwischen und quatscht rein und du kannst kein Gespräch für fünf Minuten und die Mama ständig auf das Kind eingeht, anstatt mal zu sagen, Entschuldigung, ich spreche gerade, du musst jetzt warten. Ja? Also da bin ich absoluter Fan davon. In der Pubertät allerdings sehe ich es anders.
Da sollte man das nutzen, diese Spots.
Ist wirklich so. Es klingt total blöd.
Vertrauen schenken.
Weil gerade bei den Älteren denkt man sich, ja, die verstehen ja, dass ich gerade im Gespräch bin, die können jetzt erwarten. Ja, theoretisch. Aber wie gesagt, dann hat man halt eine Chance verpasst, die eventuell erst sehr spät wiederkommt. Weil sie dann eben nicht offen sind zu einem anderen Zeitpunkt, wo es mir gerade passt.
Ja.
Also das ist so ein bisschen tricky.
Was erlebst du so, wenn Jugendliche zu dir kommen? Was bewegt Jugendliche? Mit welchen Problemen kommen sie zu dir, um Beratung aufzusuchen? Gibt es da so Gemeinsamkeiten oder so? Hauptpunkte.
Ja, ja, aber sind trotzdem sehr vielfältig. Mhm. Also das, was oft ist, ist die Probleme der Eltern. Mhm. Die Eltern unterschätzen oft maßlos, was ihre Kinder alles mitbekommen.
Ja.
Und das belastet sie sehr. Gleichzeitig wollen sie mit den Eltern nicht drüber sprechen, weil sie dann eben das Gefühl haben, dann würden sie Eltern ja noch mehr belasten, weil die Eltern dann denken, dass sie eine Last für das Kind sind. Und das macht dann wieder die Eltern traurig und das wollen die Kinder nicht. Also es ist so ganz ungünstig in der Dynamik. Dann Schule natürlich, also halt gar keinen Bock auf Schule.
Okay.
Dann andere, also Erfahrungen mit Mitschülern oder Freunden, die negativ sind, sexuelle Übergriffe, also solche Sachen, würde ich sagen, so insgesamt. Und auch eben dieses, also was viele gemeinsam haben tatsächlich in den Gesprächen ist, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, meine Eltern verstehen mich nicht.
Mhm.
Also ich versuche ihnen was zu erklären, aber die nehmen das nicht ernst. Und ja, es ist schwierig für die Jugendlichen manchmal, wenn sie sich nicht gehört fühlen.
Hm, auf jeden Fall. Genauso hört man dann auf der anderen Seite, ich verstehe mein Kind nicht mehr. Und die Jugendlichen sagen, meine Eltern verstehen mich nicht.
Ja.
Ja.
Ja, genau, das ist die Challenge. Also ich glaube, dass ganz viel mit offener Kommunikation ein Ticken besser werden kann. Viel auch im Ich bleiben, wie das aber eigentlich auch bei Erwachsenen besser ist, sage ich mal, dass man die Ich-Botschaften verwendet.
Mhm.
Vielleicht auch dazu zu sagen, eben für mich fühlt es sich gerade so an, sag mir, wenn ich es falsch empfinde. Vielleicht liege ich voll daneben, aber ich habe den Eindruck, das und so weiter. Dann kann man gucken, wenn Kinder nicht um Rat fragen explizit, wäre ich zurückhaltend im Gespräch. Aber man kann das heißt nicht, dass man es nicht aufgreifen kann, das Thema. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Also ich denke, wenn Jugendliche kommen und etwas besprechen wollen, dann sollen sie das sagen, was sie sagen möchten. Und klar kann man dann sagen, okay, habe ich dich richtig verstanden? Das und das. Okay, das finde ich spannend. Oder ja, okay, krasse Sache. Also da kann man ja schon ein bisschen was rüberbringen von der Emotion, wie man es sieht, sage ich mal.
Ja.
Ohne direkt eben belehrend zu sein oder zu sagen, boah, das würde ich aber ganz anders machen. Das ist halt schwierig. Ja? Also mal lieber zuhören und mal gucken, wie ist ihre Sicht, lieber nachfragen. Okay, habe ich verstanden, du möchtest das jetzt so machen. So, ja, und dann kann sich ja was ergeben, wie gesagt. Aber ich würde am Anfang eher zurückhaltend sein mit klaren Ansagen, sage ich jetzt mal.
Ja, vielleicht können wir an dem Punkt nochmal so zusammenfassen, was braucht die Beziehung Eltern-Kind, also gerade in der Phase. Ich habe jetzt rausgehört, eine Offenheit.
Wir sind die Generation, die anfängt zu fühlen, was unsere Eltern und Großeltern nicht fühlen durften.
Wir wollen es anders machen, damit unsere Kinder nicht dieselben Wunden in sich tragen.
Und trotzdem rutschen wir immer wieder rein und sagen Dinge, die wir nie wieder sagen wollten.
Verbinden statt Schimpfen hilft dir zu verstehen, was in dir und in deinem Kind passiert.
Und in Verbindung zu leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott.
Verbinden statt Schimpfen, der Elternkurs von Inbindung. Mehr Infos auf inbindung.de.
Einfach und ja, ein Vertrauensverhältnis, dann auch ganz viel Feingefühl, wann man was sagt und dass man eher so auf Zeichen achtet oder vielleicht auf nonverbale Kommunikation.
Dinge nicht so persönlich nehmen.
Okay, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Was heißt das konkret?
Ja, das, was wir vorher gesprochen haben. Also ne, manchmal fühlt sich sehr nach Ablehnung an. Mhm. Manchmal fühlt sich sehr nach Feindschaft an fast schon. Ja. Oder nach, ich habe das Gefühl, mein Kind hasst mich sogar.
Mhm.
Also sogar das kriege ich manchmal gesagt, ja, dass Eltern das Gefühl haben. Aber eben, also der Punkt ist nicht, dass das Kind die Eltern hasst, sondern das ist in einer Entwicklungsphase, wo es sich selbst kennenlernt, wo es gucken muss, was möchte ich nicht. Und da gibt es eben Abgrenzung, da gibt es eben Reibereien, da gibt es eben Stress. Und das gehört halt dazu.
Mhm.
Ja, und wenn man das aber super persönlich nimmt und ständig auf sich bezieht, und vielleicht auch das höre ich oft, dass auch die Eltern also von den Jugendlichen höre ich das oft, dass auch die Eltern ihren Stress aus der Arbeit zum Beispiel oder aus der Beziehung, die haben natürlich ein dünnes Nervenkostüm. Ich verstehe das, ich kenne ja auch Stress, ja, kennt jeder. Aber es ist tatsächlich dann tricky, wenn man das halt so dann direkt auf die Kinder loslässt, sage ich mal, und dann eben Dinge persönlich nimmt, weil man eh schon nur noch ein dünnes Fell hat und gereizt ist und dann sagt das Kind vielleicht noch irgendeinen blöden Satz, der halt irgendwie batzig ist oder halt angriffig ist und dann, dann hat man gleich den mega Stress zu Hause.
Okay, also das heißt nicht, dass die Beziehung irgendwie jetzt kaputt ist, wenn man das Gefühl hat, mein Kind ist jetzt die ganze Zeit gegen mich, sondern es ist eine ganz normale Entwicklungsphase. Und ich glaube auch den Punkt, den du angesprochen hast, wenn Eltern das zu persönlich nehmen, dann fallen sie ja irgendwie quasi in die Opferrolle und sehen gar nicht mehr die Not des Kindes.
Ja, weil das kann passieren, ja.
Weil sie da nur sich sehen, okay, mein Kind lehnt mich jetzt ab oder es hasst mich, wenn man das jetzt zu persönlich nimmt.
Das kann passieren.
Dass man den Blick nicht mehr hat.
Ich glaube, noch ein Thema ist das Thema Kontrolle, dass viele Eltern eben das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle über ihr Kind und umso mehr versuchen sie dann mit Regeln und mit ganz klaren, rigorosen Grenzen, sage ich mal, dagegen zu halten. Und das führt meistens dann zu einem Kleinkrieg. Also ich bin nicht gegen Grenzen. Ich sage nicht, man darf keine Regeln haben, das meine ich nicht. Aber ich denke eben, der Erziehungspart, der sollte vor allem im Kindheitsbereich angesiedelt sein und dann später so ab, kommt auch da kommt es drauf an. Der eine ist schon mit 10, 11, 12 so weit, der andere erst mit 13, 14. Aber sobald man eben merkt, dass das Kind in der Pubertät ist, sollte man eben gucken, dass man einen Übergang schafft, dem Kind mehr Verantwortung übergibt in den Bereichen, wo man eben denkt, dass es auch sinnvoll ist und dass es auch was bringt, dass sie lernen, selbstverantwortlich zu sein und dass sie auch sehen, dass man ihnen das zutraut, dass sie Verantwortung übernehmen und dann eben mehr in diesen Beziehungsbereich reinzugehen, als in dem Erziehungsbereich zu bleiben mit ganz strengen Regeln, ganz viel Kontrolle, ganz vielen Grenzen und auch eben zu besprechen, okay, du möchtest zu der Geburtstagsparty gehen am Wochenende, so ist das, wo ist die? Also klar stellt man die Fragen, logisch. Also man sagt ja nicht, ist egal, geh und komm irgendwann wieder, logisch. Ja? Aber man kann ja alles besprechen mit den Kindern und dann sagen, okay, pass auf, das ist in, weiß ich nicht, jetzt keine Ahnung, in Darmstadt, da fühle ich mich nicht ganz so wohl, wenn du dann um eins in der Früh noch im Bahnhof stehst und dann irgendwie heimfährst. Dann lass mal ausmachen, ich hole dich ab, aber dafür vielleicht dann um 12, weil ich muss auch irgendwann ins Bett. Also, dass man dann ins Gespräch geht einfach miteinander. Ja. Und nicht einfach direkt, also habe ich auch schon oft gehört von Schülern, die sagen, meine Eltern erlauben mir gar nichts. Ne? Also die dürfen nicht mal auf Geburtstagsfeiern gehen, weil dort gibt's Alkohol, also dürfen sie dort nicht hin. So, fertig. Ja, wozu führt das? Zu ganz viel Stress, weil die Kinder natürlich, weil die Kinder natürlich erzählen, ja gut, kein Problem, alles klar, habe ich verstanden, lasse ich's.
Ich finde einen anderen Weg.
Genau. Und melden sie sich zum Freund ab und die Eltern natürlich sind auch nicht blöd. Die kontrollieren dann, gucken vielleicht auf den Standort, den ja auch viele dann wieder, ist auch so ein eigenes Thema übrigens, Standort kontrollieren, aber egal. Wo die Eltern dann gucken und dann sehen sie, der ist nicht da, dann gibt's natürlich da ein Riesentheater wieder, also, da hast du Hausarrest einen Monat, ja, das funktioniert natürlich gar nicht, weil ich habe mich von Anfang an unverstanden gefühlt, ich wollte gern zu der Feier, du hast es verboten, wir konnten keinen Kompromiss finden, dann mache ich das natürlich, jetzt kontrollierst du mich auch noch und so geht's dahin. Also das ist halt, ja, so reitet man sich wunderbar in diese Themen hinein.
Genau, also ich habe jetzt rausgehört, ein bisschen Kontrolle abgeben, mehr Vertrauen schenken, ganz viel Kommunikation, miteinander reden, Kompromisse eingehen.
Bedürfnisse erkennen.
Ja, sehr wichtig.
Die Gemeinschaft von Jugendlichen und mit anderen Jugendlichen ist ein Bedürfnis. Das ist nichts.
Genau, also diese Party, auf die Party zu gehen, das Bedürfnis dahinter ist dann Gemeinschaft, Freundschaft.
Dazugehören. Das ist super, super wichtig. Und du willst auch nicht dann am nächsten Tag am Montag in die Schule gehen und jeder erzählt von einer coolen Party und du bist der Einzige, der nicht da war.
Ja.
Das ist nicht cool. Also, das ist, ja. Ich sage nicht, man muss alles erlauben, aber. Ja, man muss gucken.
Ja, und trotzdem auch informiert bleiben, wo ist mein Kind. Also da geht nicht darum, das Kind komplett frei loszulassen.
Nee, gar nicht.
Ja, was, wie ist das denn? Ihr habt zum Beispiel eine Uhrzeit vereinbart, wann das Kind von der Party jetzt nach Hause kommen soll. Das Kind ist zu der Zeit nicht da, sondern kommt ein oder zwei Stunden später. Wie geht man damit um? Das sind ja auch häufig so Streitthemen dann bei Eltern, kenne ich von mir auch, von damals.
Ich würde sagen, das kommt darauf an, worum es geht. Also warum ist das Kind zu spät gekommen, dass man das mal fragt. Allerdings vielleicht auch nicht um eins in der Früh, wenn man komplett angepisst ist, weil man nicht mehr schlafen kann, weil das Kind nicht heimgekommen ist und das Kind auch in Wahrheit übermüdet oder überdreht ist und vielleicht auch was getrunken hat. Und da brauche ich dann die Diskussion anfangen. Sage ich gute Nacht, wir sprechen uns morgen und fertig. Und dann eben am nächsten Tag drüber reden, fragen, was los war, warum das sein kann, dass wenn man eigentlich sich darauf verlässt und da eben auch Vertrauen hat und sagt, du darfst das unter der und der Prämisse und dann läuft es so, wie kommt's? Ja, und dann eben mal hören. Ich meine, das heißt nicht, dass die Geschichte, die man dann hört, auch der Wahrheit entspricht. Also so naiv darf man auch nicht sein. Also das, who knows, ja. Also, ja. Aber meine Güte, also die Wahrheit wird man selten eruieren können. Das heißt, man muss ein Stück weit mit der Wahrheit der Jugendlichen auch arbeiten und dann gucken. Und dann eben auch versuchen, darauf einzugehen und zu sagen, okay, beim nächsten Mal hätte ich das gern anders, weil X, Y und Z. Und ich bin kein Fan davon, dass man dann sofort eine Konsequenz zieht und sagt, das war's jetzt, beim nächsten Mal darfst du nicht mehr hin. Sondern ich würde eben ins Gespräch gehen, würde gucken, hören, worum es geht.
Also was ist das Bedürfnis dahinter gewesen? Was hättest du gebraucht?
Thema? Ja. Genau, was war eigentlich der Grund? Und dann zu sagen, okay, beim nächsten Mal möchte ich das anders, weil wenn das dann nicht funktioniert, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Also ich bin eher so ein, lass noch einmal probieren und dann eine Konsequenz setzen, als sofort zu sagen, so, jetzt ist Feierabend.
Ja, das würde dann wieder voraussetzen, eine Strafe auszusprechen, eine Konsequenz, dann erfolgt wieder so eine Blockade vom Kind aus und ja, dann steht irgendwas zwischen.
Genau. Ja. Also bei uns war auch mal ein Thema so mit Schule schwänzen und solche Sachen und da war es dann bei mir als Elternteil jetzt auch so, dass ich habe das besprochen, ich konnte nachvollziehen, worum es gegangen ist und das war für mich dann einfach so, dass ich gesagt habe, gut, das Thema ist für mich erledigt. Also wir hatten es besprochen und fertig. Ich brauche da keine Konsequenz setzen. Warum?
Ja.
Ist auch nie mehr vorgekommen seitdem.
Also du hast schon Einsicht erkannt bei deinem Kind und das war nicht notwendig.
Ja, und vor allem den Grund dahinter. Also das war was den Persönliches. Das war was Persönliches in dem Fall von meinem Kind und konnte ich nachvollziehen und hat mir auch geholfen, besser zu verstehen, wie es gerade in der Schule ausschaut einfach. Und damit hat das gepasst, ja.
Ja. Ja, also Verständnis ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, füreinander.
Ja.
Wie ist es denn beim Thema Alkohol? Jetzt sind wir bei der Party immer noch zu spät kommen, hatten wir Alkohol trinken. Wie gehst du persönlich damit um? Besprecht ihr das zu Hause im Vorfeld? Wie klärst du deine Kinder auf?
Also ich versuche meine Kinder tatsächlich da gar nicht so stark zu reglementieren. Die sind ja nicht dämlich. Also die wissen, was Alkohol ist und was passiert, wenn man Alkohol trinkt. Das muss man heutzutage nicht mehr erklären. Das ist denen schon klar. Und die haben auch Freunde, die übers Maß schlagen mal. Und dann sehen sie auch, was passiert. Also kein Jugendlicher heute weiß nicht, was da passiert. Von daher, ich versuche das entspannt zu nehmen. Ich sage ihnen auch, ist eure Entscheidung, ihr könnt was trinken, ist okay. Gut, bei meinem 17-Jährigen, was soll ich da noch? Also der muss schon langsam selber wissen, was er macht und was er nicht macht. Und habe aber tatsächlich noch nie schlechte Erfahrungen mit meinen Kindern gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eben, es ist kein Verbot.
Ja, und je verbotener, desto reizvoller.
Umso interessanter ist es, genau. Aber gut, ich verstehe auch, wenn man grundsätzlich eben von den eigenen Werten sagt, ich möchte das unter gar keinen Umständen, dann ist es viel schwieriger, als wenn ich jetzt sage, okay, nicht, dass ich jetzt sage, das ist für mich ein Thema, aber grundsätzlich jetzt, ja, dass ich sage, ich kann damit leben, wenn meine Kinder mal was trinken, dann ist es natürlich deutlich entspannter. Dann kann ich das Thema auch ein bisschen entspannter nehmen, als wenn ich sage, nein, das geht gar nicht für mich, dass meine Kinder was trinken. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger, ne?
Ja.
Weil dann einen Konsens zu finden, ist tricky natürlich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Ja, Caro, für heute sind wir jetzt erstmal schon durch mit der Zeit, aber ich freue mich, dass du gleich nochmal da bist, wenn es geht um Teil 2. Dann werden wir auch nochmal ein paar Situationen durchgehen und besprechen. Ich danke dir, dass du deine Expertise mit reingebracht hast, deine persönliche Erfahrung und freue mich aufs nächste Mal.
Danke.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema Teenager und Pubertät Teil 2.